Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Zur allerletzten Folge eines Rennens in dieser Saison. Okay, komplizierter kann man es nicht machen. Ja, ich wollte fast sagen, zur letzten Folge des Jahres, aber das stimmt ja gar nicht, weil es kommt natürlich noch unsere große Saisonabschlussanalyse. Hätte ich mich fast hier total verdüttelt. Aber lass uns quatschen über Abu Dhabi mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Mein Lieber, was eine Saison, ey. Ich habe Gefühl, also mein Gefühl sagt mir, wir haben irgendwie jede Woche ein Rennen gesehen oder manchmal auch zwei, ja, je nachdem. Also es war echt verdammt, verdammt lang. Und heute der krönende Abschluss Abu Dhabi. Ich meine, klar, Weltmeisterschaft steht ja schon länger fest. Max Verstappen hat das Ding natürlich schon lange im Sack gehabt und nach Hause geholt. Nichtsdestotrotz, ja, wie sind deine Emotions nach dem letzten Rennen?
Ich fand das so krass, als Sky am Ende so alle verabschiedet hat und auf die Saison zurückgeblickt und jeder sagt irgendwie, ja, die Teams, die Fahrer, die sind jetzt auch durch und ausgelaucht. So habe ich mich auch gefühlt. Es ist, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, das ist ein Hobby von uns, aber es ist halt trotzdem irgendwie, wir sind mittlerweile, glaube ich, 25, 26 Sonntage irgendwie nachmittags, abends am Produzieren und das ist ja auch unsere Freizeit, die wir da opfern und das schlaucht und ich freue mich jetzt schon auf wenigstens ein paar Wochen Winterpause. Eine Folge kommt noch vor Weihnachten, das hast du ja schon gesagt, aber puh, ich bin jetzt dann auch durch.
Geht mir ähnlich. Irgendwie, also wie du schon gesagt hast, es ist natürlich Hobby und Spaß und Jux und Tollerei, aber man versucht natürlich irgendwie auch Content zu liefern, der Inhalt hat und wir wollen natürlich nicht einfach nur irgendwie voll dumm um die Ecke reden, sondern tatsächlich auch ein bisschen was Fundiertes mit einfließen lassen, auch wenn man uns das manchmal nicht anmerkt. Fundiert und würde ich sagen, lass uns mal ganz fundiert übers Rennen quatschen. Abu Dhabi war jetzt nicht. Ja, also ich habe dir, glaube ich, nach Runde 6 geschrieben, hoffentlich passiert da noch was. Das war so mein Grundgedanke. Wir sagen ja auch immer ehrlich, wenn uns irgendwie was nicht so getaugt hat. Ich glaube, irgendwie war gefühlt auch da die Luft raus. Also es war jetzt nicht das spannendste Rennen. Nichtsdestotrotz gab es dann doch nochmal Rambazamba. Lass uns doch gleich mal mit dem größten Aufreger so ein bisschen, wie ich finde, anfangen. Und zwar ging es um den kleinen Crash, wenn man so will, beziehungsweise das Anstupsen von Sergio Perez. Was sagst du dazu? War das so ein Unfall, wo du sagst, passiert oder strafwürdig? Weil es gab ja am Ende eine 5-Sekunden-Strafe, die ihm auch das Podium gekostet hat.
Okay, ich finde es interessant, dass du das schon andeutest, als gäbe es da so viel zu diskutieren. Also für mich war das Ding relativ klar. Es war halt dumm von Perez, unnötig und also klar für mich Strafe. Also man sieht halt eindeutig, Perez schert aus, um Norris zu überholen, am Ende der DRS-Geraden und er kriegt halt die Kurve nicht. Und die erste Reaktion war ja, oh, hat Norris da zu früh reingezogen, das sagt ja auch Perez. Aber man sieht halt ganz genau, er hat halt den Bremspunkt so ein bisschen verpennt und kachelt ihm in die Seite. Norris muss ja dann, glaube ich, über außen dann ausweichen. Also ja, es ist jetzt nicht viel Schlimmeres, Größeres, Dramatisches, Tragisches passiert. Da ist keiner ausgefallen, da ist jetzt nichts kaputt gegangen. Aber ich finde es schon richtig, da zu sagen, nee. Also für mich war die 5 Sekunden komplett gerechtfertigt. Du siehst es anders.
Ja, teilweise. Also ich finde, klar, er hat da, er hat den Bremspunkt nicht gepackt. Das hast du richtig gesehen. Aber ich finde so ein bisschen dieser Rattenschwanz, der da hinterher hängt, ja, den finde ich so ein bisschen, also A, muss man eine 5-Sekunden-Strafe geben, ne, wir sagen ja immer möglichst wenig Strafen, das ist ja auch immer so ein bisschen unser Motto, in dem Fall ja vielleicht noch gerechtfertigt. Dann hat er gesagt, die Kommissare sind irgendwie ein Witz und die haben die ganze Saison über schon schlechte Entscheidungen gesprochen, schlechte Entscheidungen getroffen. Jetzt muss er nochmal zum Rapport und es könnte nochmal eine nachträgliche Strafe geben. Das zumindest schreiben diverse Blätter von Journalistenkollegen. Jetzt frage ich mich, ist das jetzt was, wo du sagst, okay, er hat sich da vielleicht im Ton vergriffen oder ist das einfach aus einer Emotionalität heraus, wo man sagen muss, ja gut, komm. Der regt sich jetzt halt drüber auf, verständlicherweise, würdest du auch, wenn du in dem Auto sitzen würdest. Aber ist das sowas, wo du jetzt sagen musst, weiß ich nicht, ich finde das so weichgespült, wenn man da jetzt schon so, Oh, der hatte ja nicht mit Schimpfwörtern irgendwie überhäuft. Weißt du, wie ich meine? Wo ich sage, okay, jetzt ist mal Schluss, ja. Finde ich es ein bisschen Kinkerlitzchen, wenn da jetzt noch was kommt.
Ja, also das ist ja, also wir erinnern uns ja mal eine Woche zurück an Las Vegas, wo Max Verstappen über Boxenfunk ja gesagt hat, send them my regards, also schickt ihnen meine lieben Grüße. Das war ja schon eher so verarschend. Und dass jetzt Perez sagt, sie treffen jetzt schon die ganze Saison über schlechte Entscheidungen. Ja, Mai, das gehört zum Sport dazu.
Das ist doch eine ganz normale Kritik. Ich meine, die Fahrer müssen sich doch auch tagtäglich mit Kritik überhäuft sehen.
Zeig mir doch mal einen Sport, wo irgendwer sagt, die Referees entscheiden super und alles klar. Ich meine, das gehört ja zum Sport. Ja. Ich meine, die Referees sind ja auch Menschen und die können ja auch Sachen falsch entscheiden. Beziehungsweise jetzt in dieser Situation, ich finde ja nicht mal, dass sie falsch entschieden haben. Hätten sie entscheiden können auf, es ist eine ganz normale Rennkollision gewesen. Ja. Also hätte jetzt, glaube ich, auch keiner für übel genommen, aber du hast ja immer die Gefahr der Grauzone. So, ab wann ist es denn dann ein zu bestrafenwertes, okay, Grammatik kriege ich jetzt in den Satz nicht mehr rein, also ab wann ist es denn eine Kollision, ein Crash, der eine Strafe verdient? Dann eben genau, wenn das passiert, was ich eben gesagt habe, wenn was kaputt geht, weil sie müssen eben genau solchen Situationen vorweggreifen. Die Fahrer versuchen ja trotzdem immer zu überholen. Sie wissen ja ganz genau, dass Strafen womöglich drohen. Und wenn sie dann eine kriegen, dann zu sagen, ja, das ist eine falsche Entscheidung, aber die werden immer falsch entscheiden. Also, nee, ich finde das ein bisschen kleinlich.
Ja, und siehst du, und so sehe ich das auch. Und ich meine, am Ende des Tages, was halt bei dieser Situation ja auch war, ist, dass halt, dass Norris ja vorne war.
Genau.
Also es war ja nicht so, dass, also ich meine auch nach dem Crash, der hat den Notausgang genommen, okay, zack, raus und war vorne. Da denke ich mir dann halt so, naja, okay, es gab jetzt ja keinen, klar, es gab diese Kollision, aber es ist ja nicht so, dass sich Perez da jetzt dadurch irgendwie vorbeigesneakt hätte, weißt du? Irgendwie.
Nee, das auf jeden Fall.
Wäre also, er nicht Autoscooter gespielt oder so, ja, die haben sich mal angerempelt, okay, aber am Ende hat dann Norris den Notausgang genommen und war dann nach der Kurve trotzdem vorne. Wo ich sage, naja, also, ja. Also dementsprechend, ich finde, das ist ein bisschen viel Mimimi alles jetzt noch beim letzten Rennen. Aber gut, ist wie es ist.
Aber es ist sehr interessant. Da kam letzte Woche, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber auch über Instagram die Diskussion, auch ähnlich dann zu dem von Max Verstappen, der eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hatte. Ist es eigentlich richtig und fair oder genügend, wenn man einem schnellen Auto eine 5-Sekunden-Strafe gibt? Und das finde ich ziemlich interessant, weil das kann man, wenn man sich da schnell rein vertieft in die Diskussion, auch schnell mal philosophisch werden. Das steht auch auf meiner Liste über Themen, die wir über die Winterpause reden müssen. Thema Strafen, was ist richtig, was ist falsch. Aber wir können ja mal an dem Beispiel das mal so kurz so andiskutieren. Wenn du jetzt ein schnelles Auto hast und der Red Bull ist einfach das schnellste Auto auf der Strecke, reichen da 5 Sekunden? Weil er hat jetzt 5 Sekunden bekommen und Norris war noch vor ihm. Er hat ja, wie du gerade gesagt hast, er hat ihn nicht überholt. Wenn er ihn überholt hätte, wenn er ihn jetzt überholt hätte, Norris hätte den Notausgang genommen und Perez wäre an ihm vorbeigezogen, hätte er theoretisch auch nur 5 Sekunden bekommen, weil das gab es in der Vergangenheit für solche Fälle auch.
Ja.
Wie ist da die richtige Bestrafung? Weil wir haben ja dann gesehen, Perez ist ja dann ziemlich gut nach vorne gewandert. Leclerc, reden wir gleich nochmal drüber. Also ist überhaupt 5 Sekunden angemessen für so eine Situation? Jetzt in dem Fall, wo wir selber sagen, kann man so und so entscheiden, okay, aber eigentlich ist 5 Sekunden, finde ich, fast ein bisschen zu wenig.
Nee, aber was willst du machen? Also willst du, sage ich mal, abhängig der Performance des Autos die Strafe ausloben? Also keine Ahnung, die Red Bulls bekommen halt 10 Sekunden Strafen, während irgendwie die Williams nur 2 Sekunden Strafe kriegen oder was? Also das ist ja auch irgendwie Quatsch. Also du kannst ja, das muss ja fair sein. Du kannst ja nicht nur, weil jemand mehr Leistung hat und einfach gut im Auto entwickelt, dem eine härtere Strafe geben.
Nee, aber kann vielleicht ein Sergio Perez sich so eine Fehltritte eher erlauben, weil er genau weiß, naja, die Strafe kann ich im Zweifel wieder rausfahren.
Naja, das finde ich also interessant. Sergio Perez sicher nicht, ja. Max Verstappen okay, schon.
Well played.
Ja, also ich meine, klar kannst du das sagen, aber ich glaube, da geht es um, also da geht es ja nicht nur darum, um die Sekunden, die man irgendwie aufholt, sondern es geht ja auch darum, dass wenn du irgendwie vorne blockiert bist vor dir, dann bringt dir auch der beste Red Bull nichts, weil wenn du nicht vorbeikommst, in Anführungsstrichen, dann hilft das alles nichts. Also ich weiß nicht, ob man da dann irgendwie einen Unterschied machen kann. Also ich glaube, das wäre grundsätzlich, ich glaube, die haben ja auch einen gewissen Gleichberechtigungsgrundsatz, wäre das definitiv nicht möglich, sowas umzusetzen. Und ich finde, leisten die sich deshalb mehr? Also ich meine, klar, Max Verstappen mit seinem, ja, Santa Maria Guards, gut, das ging gehörig nach hinten los erstmal. Zumindest sah es erstmal so aus. Und da muss man halt sagen, ich meine, sonst müsstest du eine komplett andere Strafe machen, die durch Performance nicht wettzumachen ist.
Genau, das meine ich und, ja. Sie müsste aber dann höher ausfahren.
Was soll das sein? Was soll das sein?
Naja, vielleicht 10 Sekunden. 10 Sekunden rausfahren ist schon heftig. Also 5 Sekunden meist sind ja dann Überholmanöver.
Naja, aber dann müsstest du ja den anderen für die gleichen Vergehen auch 10 Sekunden geben.
Genau.
So, aber für die ist es ja dann noch schwerer, diese 10 Sekunden reinzuholen. Da ist der Vorteil ja immer noch bei
Red Bull. Aber du sollst ja durch die Strafe ja keinen Vorteil kriegen. Du musst nur denen, die daraus einen Vorteil ziehen könnten, so ein bisschen den Stecker ziehen. Also ich merke, das wird ein bisschen ausufern, deshalb vertagen wir es mal in die Winterpause, aber so als Gedankenanstoß auch gerne mit euren Meinungen auf Instagram.
Das wäre doch gerne was. Mehr dazu. Wir machen eine Folge, wo wir uns neue Regeln ausdenken, wie wir die Formel 1 gern hätten, was Strafen etc. angeht. Ja, hey, lass uns das mal machen, lass uns da echt mal, das ist eine super Idee. Lass uns das irgendwann mal in der Winterpause produzieren, eine Folge, wo wir einfach darüber reden, was wir geil fänden, wenn es umgesetzt werden würde. So mal richtig ins Blaue geschossen.
So, ich höre da schon wieder Reverse Grid, also umgedrehte Startreihenfolge, Trapsen. Gehen wir mal weiter in Perez seiner 5-Sekunden-Strafen Aufholjagd. Vor ihm war ja dann zu dem Zeitpunkt dann noch George Russell, glaube ich, war da noch vor ihm, ich glaube ja. Und an dem ist er auch vorbeigekommen. Dann kam die 5-Sekunden-Strafe. Und es ging ja immer noch für Ferrari und Mercedes darum, wer holt sich Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und Charles Leclerc, der ausgebuffte Hund, ja, dachte sich, okay, Team, sagt mir mal durch, wie weit er entfernt ist und dann gebe ich ihm noch Windschatten und DRS und dann kann er da die 5 Sekunden rausfahren. Und fährt dann wirklich in Zeitlupe an den Rand, also Formel 1 Zeitlupe sind immer noch 180, an den Rand und lässt Perez schön sauber vorbeiziehen. Ist das jetzt ein unsportlicher, sagen wir mal, Bitch-Move oder kann man sagen, ja, ist okay, da es nicht funktioniert hat, Auge zu drücken? Weil wenn das funktioniert hätte, dass Charles Leclerc Perez Windschatten und DRS gibt, damit der dann, der wäre ja dann im Endeffekt auf Platz 3 aufs Podium gefahren und in einer rechnerischen anderen Konstellation hätte Mercedes vielleicht Platz 2 verloren, da wäre Toto Wolff doch ausgerastet, was für ein unsportlicher Typ Charles Leclerc ist, oder?
Naja, aber jetzt ist aus seiner passiert. Sicht, ja, das ist richtig, aber ich finde, das ist natürlich einfach Trick 17, das ist pfiffig kalkuliert und ganz ehrlich, würde das Mercedes eigentlich, also würden die das nicht anders machen? Also würden die nicht sagen, naja, wenn da eine Lücke ist, die nutzen doch, wir haben doch letzte Woche schon drüber gesprochen, die nutzen doch jede Lücke, die sich ihnen bietet. Gerade in so einem WM-Kampf, wenn es dann wirklich noch um ein paar Pünktchen und dann eben am Ende um ein paar Millionen geht, da ist dir das doch bumswurscht egal, ob du jetzt da irgendwie mit solchen Tricks und Mittelchen dann vielleicht doch noch irgendwie gewinnst. Also ich finde, das ist ja A, ist es unterhaltsam, weil gerade bei diesem Rennen Abu Dhabi war das ja schon eines der Highlights, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Und also ich weiß nicht, ich hätte da nichts dagegen. Ich finde, das ist doch eine witzige Nummer von ihm, das so zu machen. Klar, aus Mercedes-Sicht ist es natürlich super mies, aber der macht das ja nicht, weil er sagt, Mensch, ach Red Bull, wir sind so gute Kumpels, ich helfe dir mal, sondern er macht das aus einem reinen Eigennutz. Und deswegen ist es ja am Ende auch irgendwo wieder sportlich. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. So,
ja, und da sind wir auch schnell wieder an dem Punkt, was wir letzte Woche diskutiert haben beim Thema Straffreiheit für Carlos Sainz nach Gullydeckel-Gate, wo Mercedes ja dagegen gestimmt hat. Ist das nun unsportlich oder nicht? Man entscheidet immer im Interesse des eigenen Teams, der eigenen Situation. Und letzte Woche ist es halt ein bisschen pro Mercedes ausgefallen. Heute wäre es beinahe pro Ferrari ausgefallen. Das meinte ich auch bei der Diskussion noch in der vergangenen Woche. Das ist halt Formel 1. Der Ball kommt immer zu dir zurück. So, es gibt einfach so viele Rennen. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Und heute, es ist zwar nicht perfekt aufgegangen, aber damit müsste man auch leben. Ich sage nur eins, trotzdem hätten sie diesen Platz verloren durch die Aktion. Toto Wolff, er ist ja sowieso ein großer Abu Dhabi-Fan seit 2021. Er wäre komplett ausgetilgt.
Ja, aber er hätte nichts dagegen tun können.
Ähnlich wie 2021. Was waren da eigentlich nochmal? Ach ja, Yuki Tsunoda ist damals auf Platz 4 gefahren. Das war, mehr war da nicht, glaube ich, ne?
Das weiß ich auch nicht. Nee. Du fragst mich Sachen, die liegen so weit in der Vergangenheit. Ich habe doch so ein Siebhirn. Das liegt ja in meinem Job, weißt du, wir Journalisten, wir müssen immer Informationen in uns reinschaufeln, dann irgendwie möglichst einfach wiedergeben und am besten am nächsten Tag schon wieder vergessen haben, damit wir die nächste Ladung reinschaufeln können.
Dann gib doch mal möglichst einfach wieder, wie dir denn grundsätzlich dieser WM-Kampf zwischen Ferrari und Mercedes gefallen hat. Es war ja wirklich super eng vor dem Rennen. Und während des Rennens, es ging ja so hin und her, war das nicht auch ein guter Fight? Also fernab von dem reinen Rennergebnis, ich fand es super spannend.
Absolut, weil das ist ja auch das, was uns bis zur letzten Minute irgendwie noch am Ball gelassen hat. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Max Verstappen ist wie viele Rennen schon Weltmeister?
Ich glaube, im zweiten war er schon, ja.
So, da ist dann halt irgendwann schon, ja, da ist natürlich die Spannung, was den Titelkampf, also den Hauptkampf unter den Fahrern ausmacht, der ist dann eigentlich schon gelaufen. Aber dann guckt man natürlich, okay, was ist denn noch offen? Ja, wo wird es noch eng? Und wenn dann so zwei Teams, auch emotionale Teams, ja, ich meine, Toto Wolff, wenn der seine Ausbrüche mal hat, der ist ja immer relativ lange still und dann kracht es mal richtig. Ist natürlich auch trotzdem sehr, sehr spannend. Und dann ist es natürlich schön, wenn sowas noch da ist. Jetzt stell dir mal vor, alles wäre irgendwie schon in der Hälfte der Saison so entschieden gewesen wie der WM-Kampf. Ja, dann wäre die zweite Saisonhälfte ja todeslangweilig gewesen. Und wenn man sich darauf so ein bisschen fokussiert und darauf ein bisschen blickt, ich glaube, dann hat man es einfach sehr, sehr spannend. Und das ist auch was, wo man irgendwie, also ich will jetzt auch nicht lange ausführen, aber wo man irgendwie als Fan so ein bisschen reinwächst, finde ich. Weil früher habe ich irgendwie nur geguckt, okay, wer ist ganz vorne, wer wird Weltmeister, Thema für mich erledigt. Und mittlerweile, jetzt wo wir eh so tief in dieser ganzen Materie drinstecken, da passiert so viel Spannendes hinten dran, dass ich gar nicht mehr so bin, ja okay, lass Max Verstappen Weltmeister sein, ist mir eigentlich Bums. Jetzt gucken wir mal, was da noch passiert. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut.
Jetzt hast du so einen riesen wissenschaftlichen Exkurs draus gemacht. Ich dachte, du kommst jetzt ein bisschen emotional mit, ja, was für ein Pech hat Carlos Sainz eigentlich schon wieder und es kostet am Ende wieder die Strecke Ferrari den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft. Ich dachte, du kommst jetzt hier ein bisschen mit ein bisschen was.
Ja, das ist doch dein, du bist doch der Zahlen- und Numbers-Man.
Also, ich muss wirklich sagen, wie viel Pech kann Ferrari eigentlich haben? Also, Ferrari, also da freue ich mich schon auf unsere Abschlussanalyse, aber so viel kann ich ja schon mal spoilern. Es kommt Unvermögen, ausfallendes Talent und Pech bei einem Team so sehr zusammen wie bei keinem anderen und das ist Ferrari. Ja. Das zweite Mal in Folge zerstört die Strecke das Auto. Das zweite Mal in Folge trifft es wieder Carlos Sainz und diesmal genauso bitter. Also für alle, die sagen, ja, come on, Sainz hat halt einen Fahrfehler gemacht im freien Training, eben nicht. Es ist auch vergleichbar mit dem Crash, den Lando Norris in Las Vegas hatte. Die modernen Autos, die erzeugen ja mit dem Ground-Effekt ihren Abtrieb. So, die Autos werden halt auf den Boden gesaugt durch die Luft, die darunter beschleunigt wird. Und wenn das Auto dann aufgrund von äußerer Kräfte aufsetzt oder hochbounzt, ich meine jetzt nicht den alten Mercedes, der bounced, sondern wirklich so durch Bodenwellen. Ähnlich wie in Las Vegas bei Norris hat es diesmal im Carlos Sainz getroffen. Eine Bodenwelle und wenn die dich unglücklich trifft, reißt unter dem Auto die Luftströmung ab, du verlierst die Kontrolle, zack in die Wand. Und das gleiche trifft halt wieder Carlos Sainz. Eine Bodenwelle zerstört sein Auto, die kompletten Trainingsmöglichkeiten, sein Qualifying war dadurch katastrophal. Er fährt von hinten los. Und am Ende hat er den Ferrari abgestellt. Ich weiß gar nicht den genauen Beweggrund. Er musste ja nochmal zwei Runden vor Schluss in die Box, weil er noch nicht alle Reifen drauf hatte. Aber im Endeffekt hat letzte Woche der Gullideckel und bei diesem Rennen eine Bodenwelle Ferrari den zweiten Platz gekostet, weil, also,
es sind 3 Punkte Unterschied, ja? Also es
diese
ist
3 Punkte, die hätte Carlos Sainz locker geholt. Ja. Und das fand ich ein bisschen tragisch, dass er jetzt nämlich auch zum Ende der Saison diese tragische Figur wird, weil er hat fast 3/4 der Saison vor Charles Leclerc geführt in der internen Teamwertung. Er ist jetzt am Ende Platz 7 geworden mit 200 Punkten. Charles Leclerc hat 6 Punkte mehr und heute 18 geholt. Und das tut mir halt so leid, weil wenn du jetzt irgendwann in die Geschichtsbücher guckst, dann wirst du sagen, ja, Carlos Sainz 7., so dolle war nicht. Da ist ja sogar ein McLaren vor ihm, da ist ja sogar ein Aston Martin vor ihm. Also ganz ehrlich, läppsch. Aber es waren halt wirklich diese 2 Rennen, die es ihm versaut haben, weil diese 6 Punkte mehr und er wäre nicht Platz 7, sondern Platz 4 der WM gewesen. Mhm. Hinter die beiden Red Bulls, Lewis Hamilton, dann schon der erste Ferrari. Und das tut mir so ein bisschen leid, weil es war wirklich das zweite Mal in Folge so unverschuldet.
Ich fühle es auch, bitter. Ich fühle es auch. Aber ich habe so mittlerweile so ein Ferrari. Ich denke mir, also wenn was schief geht, wirklich, das ist wie so ein, es ist wie verhext bei denen einfach. Also es ist wirklich Ferrari, entweder die Autos funktionieren, aber die Strategie funktioniert nicht. Oder die Strategie funktioniert vielleicht, aber irgendwie dann passiert sowas. Ja, oder irgendein Fahrer hat mal wieder einen Aussetzer. Also es kommt bei denen nie, dass alles irgendwie mal funktioniert, dass das Paket einfach mal stimmt. Habe ich so das Gefühl. Und das ist echt, echt ein Trauerspiel. Also ja. Ferrari.
Ja. Bitte 1000. Und ja, deshalb Carlos Sainz am Ende nicht mehr in der Wertung drin. Und damit Ferrari am Ende nur Platz 3. Aber ey, ich fand's super spannend. Und das führt uns quasi zum nächsten großen Thema. Thema super spannend. Und zwar ging es ja nicht nur bei Ferrari und Mercedes um die Konstrukteurswertung, sondern es ging auch hinten beim Team Alpha Tauri gegen Williams um wichtige Punkte und damit Platzierung und damit Geld. Mhm. Also bei Sky wurde ja immer gesagt, das sind irgendwie 7 Millionen Unterschied. Die offiziellen Zahlen oder die genauen Zahlen weiß man ja nie, beziehungsweise sie werden auch erst im Nachhinein ausgerechnet, wenn man am Ende so das Geldsäckel aufmacht. Aber Alpha Tauri vor dem Rennen, 7 Punkte hinter Williams. Und dann hast du einen Yuki Tsunoda, der von Platz 7 startet. Und ja, es wäre ein schönes Abschiedsgeschenk gewesen für Franz Tost, dem Teamchef, der sein letztes Rennen gegeben hat. Übrigens, Entschuldigung, Startplatz 6. Aber man hat sich verzockt. Und wie bitter man sich verzockt hat. Und das hat mich so richtig geärgert.
Also, ja, weil das wäre auch wieder sowas gewesen. Die hätten schon wirklich, lass mich vergessen, so ein paar Pünktchen, das ist vorne nix, aber hinten ist das verdammt hart. Ja, weil natürlich die Punkte ja, keine Ahnung, du kriegst auf Platz, was kriegt Yuki jetzt auf Platz 8, kriegt er 4 Punkte.
Genau. So,
ne? Und danach hast du noch Platz 9 mit 2 Punkten und Platz 10 mit 1 Punkt. Also da wird es dann schon schwer. Also du musst dann schon beide Fahrer irgendwie in die Punkte kriegen, damit das dann reicht. Ne?
Nee, das Ding ist, man hat sich einfach verkalkuliert. Man ist mit ihm auf die Einstaub-Strategie gegangen. Und Franz Tost hat auch nach dem Rennen noch gesagt so, ey, und ich habe auf die eingeredet, was macht ihr denn? Seht ihr das denn nicht? Hm. Ihr müsst ihn holen. Und das ist ja eine Besonderheit, was mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht bei Alpha Tauri. Die Saison hat ja gezeigt, dass die Performance-Vorteile von einem neuen Satz Reifen eigentlich eher dazu neigen, dass sich ein Zwei-Stop-Rennen als die schnellere Variante herausstellt, als ein Einstop-Rennen.
Das haben wir auch dieses Jahr eigentlich wenig gesehen, dass Teams wirklich den Reifen ausgelutscht haben, irgendwie bis zum geht nicht mehr, sondern da hat man im Zweifel lieber eher früher gewechselt und dann nochmal richtig Gas gegeben.
Genau, und das hätte man bei Yuki auch machen müssen, weil am Ende, ich gucke nochmal, 12 Sekunden haben ihm gefehlt auf Oscar Piastri auf Platz 6. 12 Sekunden, das war genau die Zeit, die er verloren hatte. Das wären 4 Punkte mehr. Und das hätte im WM-Klassement eben genau gereicht, um eben Williams zu überholen. Was ganz gut ist, weil in meiner Sommer-Prediction habe ich, glaube ich, gesagt, dass Williams das beste Team da hinten sein wird. Aber nichtsdestotrotz, mir tat es halt leid, weil der Fehler, der war irgendwie so offensichtlich. Und Yuki, das war sein zweitbestes Rennen seit 2021, ist mega gefahren. Und ich fand es ein bisschen enttäuschend für ihn, für das Team, für Franz Tost. Mhm. Und ich finde es immer noch so ein bisschen
weird. Im Nachhinein ist man immer schlauer.
Wie ist ja, denn aber ja. Man hat es doch gesehen. Nee, also ärgerlich. Aber hey.
Tja, ich würde sagen, mein Lieber, ein letztes Mal in dieser Saison ab in die Awards.
Der Fahrer des Rennens.
Fahrer des Rennens. Puh, ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du hast. Also,
Ich habe ihn ja gerade schon angedeutet. Für mich war Fahrer des Rennens Yuki Tsunoda, der von seinem Team benachteiligt wurde, aber wirklich einen Husarenritt in einem Alpha Tauri hingelegt hat. Die Alpha Tauri ist in der zweiten Saisonhälfte sowieso auf so einer leicht aufsteigenden Tendenz. Und es hätte mehr sein können. Ich bin sogar der festen Meinung, heute mehr sein müssen. Yuki hat trotzdem das Beste gegeben. Nick de Vries wird sich auch fragen, so was hätte ich in dem Auto gekönnt, aber ist egal. Schade, aber er hat trotzdem ordentlich gerockt und deshalb für mich Fahrer des Rennens, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison, ich glaube sogar das allererste Mal überhaupt. Yuki Tsunoda.
Verrückt, ne? Den hatten wir schon öfter als Cockpit-Klaus, aber so noch nicht. Ja, und ich nehme tatsächlich Charles Leclerc für sein Mitdenken in dem Fall, weil da musst du schon dreimal ums Eck denken, dass du das so hinkriegst, weil du musst ja auch wissen, wer ist gerade irgendwie wo. Ne? Das ist ja aus dem Auto auch nicht so einfach. Das hat schon so ein bisschen Max Verstappen-Momente, der ja auch immer irgendwie wissen will, wer ist wo, mit welchen Abständen und dann strategisch überlegt, wie er das jetzt managen kann. Und ich fand den Move eigentlich ganz, ganz pfiffig. Es ist ja am Ende nicht aufgegangen, aber die Idee fand ich cool. Deswegen für mich war das Rennen Charles Leclerc.
Der Cockpit Klaus.
Cockpit Klaus, eigentlich bleibt da fast nur Perez, oder?
Ja, also man könnte jetzt auch den Strategen von AlphaTauri nominieren, aber so viel Aufmerksamkeit will ich AlphaTauri dann doch nicht geben. Einfach als krönenden Saisonabschluss, weil er ihn dieses Jahr, glaube ich, so oft geholt hat, wie sonst keiner seit der letzten Saison von Julian Palmer, bekommt ihn Sergio Perez von mir, weil es war mal wieder unnötig, aber es war sowieso mal wieder so ein klassisches Rennwochenende von Sergio Perez. Er startet von Platz 9 im besten Auto aller Zeiten. Seine Qualifying-Runde war knapp 6,5 Zehntel langsamer als von seinem Teamkollegen. Vor ihm stand ein Haas, ein Aston Martin, ein Alfa Tauri, ein McLaren, ein Mercedes, ein Ferrari. Einfach das halbe Feld hatte irgendwo einen Repräsentanten im Team vor ihm. Und da denkst du dir echt, wie kann man in so einem Auto einfach so sehr underperformen? Ja, Qualifying ist nicht eine Stärke, aber das Rennen, also es muss halt so, wenn du so eine 100% Red Bull-Strecke hast, dann kommt auch er nach vorne. Wenn du dann so eine Strecke hast, die nur so halb Red Bullig ist, gewinnt Max Verstappen trotzdem noch mit 20 Sekunden Vorsprung und Sergio Perez dümpelt irgendwo zwischen P4 und P7 rum und das war wieder, das verstehe ich nicht. Und, ich bin schon auf unsere Abschlussanalyse gespannt, wie wir über Sergio Perez reden, weil das wird schwierig.
Ich glaube, er kriegt einen großen Block.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du musst übrigens auch noch.
Nee, ich hab doch angefangen. Ich habe gesagt, Sergio Perez, bleibt uns wohl nichts anderes übrig.
Ach so, das war echt so. Entschuldige.
Das Kapperl des Rennens.
So. Das Kapperl, also ich muss. Ich fange mal an, weil nachher hast du das Gleiche und das ist dann ärgerlich. Wer mit 575 Punkten und doppelt so vielen Punkten wie sein Teamkollege am Ende der Saison abschließt, ich finde, der hat es Kapperl verdient. Ja, Max Verstappen, der hat halt einfach dieses Jahr wieder unglaublich performt. Und entweder ist Sergio Perez wahnsinnig schlecht oder Max Verstappen wahnsinnig gut. Ich würde sagen, Sergio Perez ist Durchschnitt und Max Verstappen wahnsinnig gut. Und deswegen ziehe ich das Kapperl zum letzten Rennen, zum letzten Sieg in diesem Jahr. Weil, was soll man sagen? Der hat es halt einfach raus, der Junge. Also, ich glaube, das hat er sich am Ende der Saison nochmal verdient.
Absolut. Also er hat einfach wieder, also auch bei mir, ich ziehe das Niki Lauda Gedächtnis Kapperl für extrem starke Leistungen, auch wie du vor Max Verstappen. Weil er war mal wieder die Pole, ich glaube, die schnellste Runde hat er am Ende trotzdem noch gehabt. Und einfach eine Dominanz pur. Also unglaublich extrem beeindruckend. Er wusste immer, was wie wo passiert. Sein Reifenmanagement, seine Performance. Das ist einfach nur der Wahnsinn.
Ja.
Großartig. Das ist eine gute Überleitung zu dem Abschlussthema vom Abu Dhabi Grand Prix 2023. Wir gucken auf unseren einzig verbliebenen deutschen Fahrer. Und wenn wir auf ihn gucken, dann ja immer mit so ein paar schwierigen Emotionen. Natürlich rede ich über Nico Hülkenberg. Am Ende, man muss ein bisschen runterscrollen, hier auf meinem Rechner, Platz 15.
Ja.
Es ist bitter nach einem Qualifying, was mal wieder verdammt gut war. Nico Hülkenberg ist von Platz 8 gestartet in dieser ollen Gurke, wo du dich echt fragst, wo soll es hingehen? Nico Hülkenberg immer noch mit dem alten Setup, sein Teamkollege mit dem neuen Kevin Magnussen ist nur von 17 gestartet und am Ende, gut, also Magnussen hatte Start, Tobabu, der ist ja nicht die Messlatte, aber Hülkenberg Platz 15,
ja,
vor Logan Sargeant, 4 Sekunden vor Sargeant.
Immerhin. Ja, bitter, komm, lass uns das schnell abhaken, ja, das tut mir in der Seele weh, ey. Ich will doch endlich, dass Hülkenberg ein Podium kriegt. Mann, das muss doch noch irgendwie möglich sein in dieser Karriere. Das muss doch noch irgendwie funktionieren.
Aber nicht mit dem Haas.
Nee.
Aber auch, ja. Boah, auch darüber sollten wir
in der Abschlussanalyse reden, ja. Werden wir auch tun.
Gibt es da noch einen Ausweg? Wo geht's hin?
Werden wir alles
klären? Müssen wir nochmal einmal.
Ich würde über. Hast du noch was? Sonst würde ich direkt darüber leiten, wann wir das nämlich dann machen werden.
Ja, du bitte.
Also, und zwar höchstwahrscheinlich kommendes Wochenende. Das kommt ganz darauf an, wie viele Infos wir dann schon zusammen haben. Aber wir versuchen das so schnell wie möglich zu machen, damit ihr nochmal den kompletten Recap habt mit uns wie immer in der Saisonabschlussanalyse. Und ich freue mich drauf vor allem, weil dann, und da haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, Basti, dann werden wir auch verkünden, wer in diesem Jahr Fantasy gewonnen hat.
Oh, ich bin sehr gespannt.
Oh, genau. Das alles bis kommendes Wochenende, sofern wir es schaffen, aber wir sollten es hinkriegen. Ich freue mich drauf, wenn ihr natürlich dann auch einschaltet und dann gibt es riesengroße Abschlussshow. Bis nächste Woche, würde ich sagen.
Und tschüss.
Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.